Einen wunderschönen guten Morgen, gehört Insert Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen sitze ich hier mit dem guten Manu. Guten Morgen.
Piu, tot.
Da müssen wir jetzt nochmal von neuem anfangen. Aber das machen wir nicht, weil dieses Spiel haben wir über Brad Turner nämlich schon gemacht, um die Leute nicht auch mal extra zu nerven. Sagen wir einfach direkt, worum es geht, Manu. Worum geht's denn heute?
Guten Morgen, ich bin der Manu und wir reden heute über das fantastische Spiel Deathloop. Ich wollte nur auch guten Morgen sagen.
Wie?
Deathloop, ein neues Spiel von den Arkane Studios. Und das ist natürlich ein Titel, über den man sprechen muss. Ein mit Spannung erwarteter Titel, denn wir erinnern uns, Prey ist ein fantastisches Spiel, haben viel zu wenig gespielt. Und die beiden Dishonored-Spiele sind fantastische Spiele, haben auch viel zu wenig Leute gespielt.
Du bist tot. Wir machen das jetzt genauso wie im Spiel. Der darf nämlich auch nicht guten Morgen sagen. Nein, du hast recht. Du hast recht.
Viel zu wenig. Ich hoffe ja wirklich, dass der Erfolg von Deathloop jetzt dazu führt, dass mehr Leute sich diese Spiele anschauen. Aber Deathloop anders als die beiden anderen Spiele, sehr viel mehr im Gespräch, hatte ich das Gefühl. Hast du es auch so wahrgenommen? Also egal, auf der E3, auf der Gamescom und so weiter, die Leute waren wirklich jetzt heiß auf Deathloop und alle wollten wissen, was ist es denn jetzt eigentlich für eine Art von Spiel? Weil so ganz schlau wird man aus dem Spiel ja nicht, bevor man nicht irgendwie mal eine Stunde oder zwei reingespielt hat. So ging es zumindest mir.
Pam! Oh. Was hast du gesagt? Ich habe alles vergessen. kannst du mir das nochmal erklären? Entschuldigung. Nein. Deathloop! Aber so fühlt sich Deathloop an. Ja. Du erfährst Sachen und dann sind die Informationen plötzlich weg. Ja, absolut. Arkane. Lass uns mal ganz kurz über Arkane sprechen. Also, das sind natürlich die Leute, die Dishonored gemacht haben. Und Dishonored habe ich persönlich nicht gespielt. Aber da sind ja ganz viele Leute ganz, ganz begeistert von. Da gab es, glaube ich, drei Teile, ne? Da gab es den Outsider, das war so ein Spin-off.
Das eine war nur ein DLC, oder?
DLC, aber ein sehr großer, umfangreicher, massiver DLC, der schon als eigenes Spiel gelten kann.
Naja.
Ja, also auf jeden Fall 2,5 Teile. Und Dishonored ist natürlich so der berühmteste Titel von denen, aber ein Spiel, von dem ich persönlich extrem begeistert war, das liebe ich sehr, ist Prey. Das war, im Prinzip ist Prey System Shock 3. Und damit ist auch so das Genre so ein bisschen umrissen, dass Arkane sich immer so nimmt. Die nennen das Immersive Sim. Und das ist ein super trendiges, stylisches Wort, das Marketing-Leute echt mögen, weil man das als Unique Selling Point immer irgendwie in so ein Game Design Dokument unterbringen kann. Heißt aber nichts anderes, als dass es so eine Action-Adventure-Mischung mit leichten Anleihen zu Rollenspiel hat und man das Gefühl hat, dass man durch eine konsistente Spielwelt läuft, die ein Stück weit geöffnet ist, wo man, ne, so, ist ein bisschen etwas kompliziert zu erklären, aber eigentlich würde ich sagen, komplizierteres Action-Adventure.
Ja, aus der Ego-Perspektive, also es ist natürlich, es arbeitet mit Shooter-Mechaniken und weil du ja Bioshock und so schon gesagt hast, wenn man so eine Art von Spiel gespielt hat, es hat sehr viel mit Story, sehr viel mit Entdecken, sehr viel Exploration und das Ballern ist eigentlich nur Mittel zum Zweck bei dieser Art von Spiel, also auch bei Prey und so verbringt man ja sehr viel mehr Zeit damit, die Station zu erkunden und auch hier bei Deathloop geht es gar nicht so sehr ums Ballern. Es hat klare Action-Elemente, aber es ist vorrangig vor allem, finde ich, ein Stealth-Spiel, weil ähnlich wie vielleicht auch bei Hitman ist man sehr oft vorsichtig unterwegs, beobachtet Gegner sehr genau, analysiert diese und bevor man dann wirklich zuschlägt. Und das Schöne ist ja, wenn man stealthy unterwegs ist und es klappt nicht, dann hat man immer noch irgendwie ordentliche Wummen, um sich irgendwie zu retten und die Haut zu retten. Also das ist das Schöne hier bei Arkane Studios, dass sie immer beides haben. Du kannst ganz blazing reinrennen, aber wirst dann vielleicht nur so und so weit kommen. Aber da kommen wir im Detail gerade gleich dazu.
Ja.
Denn bei Deathloop hat man unendlich viele Chancen, besser zu werden. Es ist nämlich im weitesten Sinne ein Roguelike. Das kann man schon so sagen.
Bam!
Oh. Hör mal auf, mich dauernd umzuschießen. Wir sind ein friedlicher Podcast.
Ja. Nein, das Spiel ist überhaupt nicht friedlich. Ich wollte nur an dieser Stelle kurz sagen, dass mich Rocket Beans ein bisschen versaut hat, weil ich jedes Mal, wenn jemand ballern sagt, ich in meinem Kopf so eine Montage von Ballern, Ballern, Ballern irgendwie habe, wie es in der Sendung oft gemacht wird.
Kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Mm-mm. Oh Gott, was stimmt nicht mit dir? Die machen das immer so, dass sie dann irgendwie ganz viele Szenen hintereinander hauen, wo die Leute ganz oft ballern sagen. Ballern, 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 ballern. Und wenn ich das Wort höre, dann habe ich das immer im Kopf. Aber das ist auch so ein bisschen, passt ganz gut zu diesem Spiel, weil im Gegensatz zu Prey vor allen Dingen, das ist ja mein direkterer Vergleich, aber ich habe vorher auch noch ein bisschen Dishonored ein bisschen reingespielt, ist der Stealth-Faktor hier tatsächlich eher so minimal.
What? Nein.
Doch.
Überhaupt nicht.
Also, dann hast du ja völlig anders gespielt als ich.
Ja, natürlich. Ja. Also, für mich ist es total Hitman. Okay. Und es ist viel mehr an Dishonored für mich dran, durch diese Teleport-Geschichte und so weiter. Also, ich spiel's extrem stealthy. Wow. Und wirklich nur in den Positionen, wo ich dann irgendwie nicht weiterkomme, dann baller ich auch mal 3-4 Leute über den Haufen. Oh. Aber ja. Und das ist ja das Schöne daran. Also daran sieht man schon, man kann das auf sehr viel unterschiedliche Arten spielen. Aber fangen wir doch nochmal ganz kurz vorne an. Wir sind Colt. Wir heißen Colt, so wie Colt Sievers in der guten alten 80er-Jahre-Serie. Und Colt wacht am Strand auf und weiß nicht mehr so genau, das hatten wir ja schon angedeutet mit unseren schlechten Wortspielen hier, wacht auf und weiß nicht mehr so genau, was da los ist. Dann hat man ein circa einstündiges Tutorial, würde ich sagen, und danach eröffnet sich dieses Spiel erst. Also Colt realisiert dann, dass er auf dieser Insel immer wieder an diesem Strand aufwacht. Und es ist immer der gleiche Tag. Man kennt es, Loops, Time Loops, Stories sind dieses Jahr ja hoch im Kurs mit 12 Minutes oder täglich grüßt das Murmeltier, kennt natürlich auch jeder.
Ja.
Das ist das Grundprinzip. Und wir müssen es schaffen, also der Loop, der da immer wieder existiert, der kann nur durchbrochen werden. Das ist die Prämisse des Spiels. Das findet man auch quasi im Tutorial raus, wenn man eine gewisse Anzahl von Bossen auf dieser Insel tötet, die diesen Loop aufrechterhalten. Und jetzt kommt nämlich genau das Problem ins Spiel. Man muss die halt alle innerhalb dieses eines Tages schaffen. Es gibt 4 Locations auf dieser Insel, auf denen man sich frei bewegen kann. Also du kannst in 4 verschiedene Segmente auf dieser Insel gehen und dort Dinge entdecken und Dinge auslösen. Und es gibt 4 Tageszeiten. Gell? Es gibt morgens, mittags, nachmittags und abends. Und dass alle Leute zu töten, ist per se jetzt erstmal nicht so möglich. Also du kannst nicht das Spiel starten und es dann quasi gleich schaffen, sondern du musst erstmal rausfinden, an welcher Stelle sind denn die Bosse zu welcher Zeit? Wann kann ich sie denn am geschicktesten töten? Wann sind die vielleicht besonders gut bewacht? Was ist denn der beste Weg? Und das ist das Spielkonzept. So ganz grob umrissen mal.
Ganz grob umrissen. Ich glaube, es ist auch einfacher, Deathloop zu beschreiben, wenn man sagt, was es nämlich nicht ist. Es ist kein Roguelite. Ganz wichtiges Denken, ganz viele Leute, dass es sowas ist wie Binding of Isaac zum Beispiel oder so etwas, ne, wo man dann immer wieder vom Neuen wiederkommt. Man verliert einige Sachen, wenn man stirbt. Man behält aber auch einige sehr wertvolle Fähigkeiten. Es gibt irgendwann im Spiel so einen Punkt, also keine Angst, wir spoilern nicht, weil ich finde,
sehr, Tutorial,
genau, wir machen hier nochmal später einen Nachschlag zum Spiel wegen den Story-Sachen, aber das sind halt so Dinge, die man, also ihr könnt das ruhig hören, ohne dass wir euch die Story wegnehmen. Aber man bekommt auf jeden Fall mit der Zeit dann auch so ein bisschen spitz, wie man Sachen in den nächsten Loop dann wieder reinholen kann. Da gibt es auch einen Story-Background für und es gibt auch so ein paar Devices und Fähigkeiten, die dann halt da mitspielen. Du verlierst aber natürlich dann auch einige Sachen. Aber es ist kein Roguelike im klassischen Sinne, dass du jetzt quasi wie in so einem Dungeon geworfen wirst und du verlierst danach einfach alle Sachen. So ist es nicht. Und es ist auch nicht wie Returnal. Das ist vielleicht der direkteste Vergleich, der dieses Jahr stattfindet. Es gab ja auch noch 12 Minutes, hast du gerade genannt. Forgotten City gibt es ja auch noch. Das sind ja beides Adventures gewesen. Hier der direkteste Vergleich wäre so mit Returnal vielleicht, weil man halt ja auch ein Actionspiel hat, aber es ist im Gegensatz zu Returnal halt auch nicht nur auf den Action-Run belegt. Also Returnal hat natürlich schon eine Story, aber es hat sehr, sehr actionreich und viel spielt sich eigentlich auch dadurch, dass es von Hausmarke kommt, auch tatsächlich eher wie ein Arcade-Spiel. Und wie bei Arcade-Spielen hat man irgendwann alle Leben verloren und da wird man dann halt einfach von Anfang an zurückgesetzt. Das ist so der Root so. Und bei so fühlt sich Deathloop tatsächlich gar nicht an. Mhm. Da war ich mega überrascht, weil eigentlich ist es, wenn man will, also es gibt diese Wiederholung natürlich, dass du immer wieder in diese Orte zurückkommst und rausfindest, wie das danach geht. Du musst dir, ich war aber völlig bereit, das Ganze mit einem Zettel zu machen. Also ich hatte hier wirklich schon Notizzettel so gelegt, so, und ich wollte ganz
oldschool.
Ja, würde sich auch anbieten. Das Spiel hat aber wirklich erstmal intern eine Log-Struktur, wo dann auch Details drin aufgelistet werden und so. Und es gibt ein paar ganz clevere Wege, um die Leute so zu führen, die Spielerinnen, dass man halt im Grunde genommen eigentlich auch ohne Notiz und ohne irgendwas weiterkommt. Und es ist eigentlich deutlich linearer, ehrlich gesagt, als ich am Anfang erwartet hätte.
Nee, linear ist der falsche Ausdruck, weil es ist ja nicht linear.
Geführter?
Nee, also es gibt nachher einen linearen Weg, den man beschreiten muss, um das Spiel zu lösen. So könnte man es vielleicht sagen, aber um diesen roten Faden zu finden durch diese verschiedenen Möglichkeiten. Also wie gesagt, 4 verschiedene Inselabschnitte, 4 verschiedene Tageszeiten. Das heißt, du musst die richtige Kombination, was machst du morgens, was machst du mittags, was musst du morgens erledigen, damit damit eine bestimmte Person am Mittag da und da ist, damit du zwei gleichzeitig töten kannst, damit du dann irgendwie das und das erledigen kannst, bevor dann die anderen drei Leute dort sind. Ja, also den Weg rauszufinden. Eigentlich ist es nämlich ein Puzzle-Adventure.
Genau.
Es ist ein klassisches Adventure. Ich mache mal ein konkretes Beispiel, ohne Personen und ohne Geschichten, aber du findest relativ früh irgendwie vielleicht mal so einen handgeschriebenen Zettel. Du findest verschiedene Logs. Also das ist sehr in der Tradition von Bioshock und System Shock, dass du mal so einen Computer hackst und dann steht da drin, dass du rausfindest, zwei Leute haben vielleicht ein Verhältnis miteinander. Mhm. Ja, dann bist du bei dem Typen, tötest den und findest dann raus, ah, okay, also die haben eine Affäre zusammen. Das heißt, er hat jetzt gerade hier geschrieben, lass uns doch an dem und dem Tag, also nicht an dem Tag, sondern zu der und der Uhrzeit dort treffen. Das heißt, du hast auf einmal eine Information gekriegt, dass zwei dieser Bosse Sex haben an einer bestimmten Stelle. Das heißt, da hast du dann schon mal so ein, okay, wenn ich die quasi in flagranti erwische, dann habe ich zwei Bosse auf einmal erledigt. Das ist doch schon mal cool.
Visionäre.
Ist das vielleicht ein Lösungsweg? Ist das vielleicht was? Oder ist das vielleicht nur eine Finte und so weiter?
Genau.
Und oder noch ein Beispiel, so einer veranstaltet eine große Party am Abend, sieht man auch in den Trailern. Und du siehst dann, der eine von den Bossen bekommt eine Einladung, geht aber nicht hin, weil er nämlich was anderes an dem Nachmittag macht. Das heißt, wenn du das verhinderst, dass er das am Nachmittag macht oder entdeckt oder dieses Gespräch führt, was auch immer, dann geht er zur Party. Also hast du dort auch wieder zwei Leute zusammengebracht und kannst sie mit einem Schlag erledigen. Eigentlich ist es die Umsetzung von 7 auf 1 Streich vom Grimms Märchen in ein modernes Setting. Ja.
Genau, die heißen Visionäre. Über die Welt reden wir ja gleich nochmal. Das ist super charmant alles. Aber und das Coole ist halt, dass du trotzdem halt sehr, sehr viele Hinweise bekommst, weil es, ich will jetzt nicht so genau sagen, was es ist. Es ist auch, sonst würdest du viel verraten, aber du siehst immer wieder so Schrifteinblendungen. Das macht relativ schnell den Eindruck, dass es das Unterbewusstsein von Colt ist. So fühlt sich das jedenfalls an, weil dann zum Beispiel direkt am Anfang so Sachen kommen wie, hier, du kennst den Code, du kennst den Keycode, und Colt redet dann die ganze Zeit mit dieser Schrift an der Wand. So, das ist halt so ein bisschen so wie so sein Unterbewusstsein, dass ihm irgendwie was sagen will. Und diese Information hast du die ganze Zeit in der Spielfeld verteilt. So, also du hast dann auch bei jedem neuen Loop und immer wenn du was Neues herausfindest, verändern sich natürlich die Notizen, die auch an den Wänden geschrieben worden sind und die halten dich dann konstant dabei. Und das hilft auch so ein bisschen, diese drohende Monotonie, die da jetzt aufkommen könnte, irgendwie auch wirklich tatsächlich zu brechen, weil man halt dadurch, dass man immer wieder neue Infos bekommt, dann diesen Ort auch mit anderen eine andere Sichtweise irgendwie drauf bekommt und natürlich auch auf andere Dinge achtet. Also vielleicht bist du vorher irgendwie an so einem Trailer einfach vorbeigelaufen, der war dir dann egal, aber dann hast du irgendeine zusätzliche Information bekommen und plötzlich ist dann das Innenleben dieses Trailers dann interessant, weil da vielleicht irgendein Hinweis ist. Und das Spiel führt dich dann eigentlich wie ein klassisches Adventure dann dahin, ohne dass du jetzt da alles selber notieren musst und so. Man hat aber trotzdem, das ist das Coole, das Gefühl, dass man das alles selber rausgefunden hat.
Ja. Und was ich auch richtig gut finde, weil du vorhin gesagt hast, es ist kein Roguelite. Ich würde nämlich schon sagen, es ist ein Roguelite, also diese leichtere Version von Roguelikes.
Ich meine also ich habe Like gesagt, aber du meinst Light, ne? Wie leicht.
Ja. Ja. Es ist nämlich, das finde ich nämlich fantastisch an Deathloop. Es ist sehr, also es ärgert dich nicht, indem du das Gefühl hast, du verlierst sehr viel. Denn du hast immer unfassbar viele neue Informationen, die du gesammelt hast. Ja? Das Log-System ist super gut. Das heißt, du kannst jederzeit genau nachschauen, was stand nochmal auf diesem einen Zettel am Kühlschrank, was stand nochmal in diesem Dokument. Er verknüpft die sogar wie so eine Mindmap für dich. Wenn du rausgefunden hast, dass die beiden da irgendwie ein Date haben, dann ist das wirklich quasi so ein nächstes Chapter, was dann freigeschaltet wird in deiner Mindmap. Und du kannst es wirklich dir dann auch als Ziel markieren. Das heißt, du musst dir das nicht alles im Kopf merken und so weiter. Ja. Also richtig, richtig gut gemacht. Und dieses Sachen in den nächsten Loop mitnehmen, das ist richtig gut gelöst, weil du hast immer auch eine eigene Entscheidung darüber, was du mitnehmen möchtest. Das Ganze basiert auf so einem magischen Energiesystem, was du, während du einen Loop spielst, kannst du so Gegenstände, die flackern dann so, als wären sie so ein Glitch in der Matrix, die kannst du dann so aufsaugen, also diese Fähigkeit bekommst du eben nach dem ersten, grob nach dem Tutorial, so nach 1,5 Stunden, hast du diese Fähigkeit, diese Energie aufzusaugen. Du kannst auch wie bei Souls, wenn du einmal stirbst, bleibt deine Leiche liegen mit dieser Energie. Du hast nochmal eine Chance und dann kannst du dich wieder aufsammeln, sozusagen, deine Leiche, und bekommst diese Energie auch wieder. Und mit diesen Seelen, nenne ich es jetzt mal, wenn du die in den Ausgang schaffst, ja, also wenn du in einem Abschnitt bist, innerhalb eines Loops, du erledigst dort Dinge und du kehrst dann wieder in dein Hub-System zurück. Der Colt hat so ein unterirdisches Tunnelsystem, was diese Inselgebiete miteinander verbindet. Und wenn du dorthin zurückgelangst, dann kannst du diese Energie ausgeben in den Loot, den du währenddessen eingesammelt hast. Also Beispiel, du hast eine seltene Waffe gefunden, weil du einen Boss getötet hast, du hast irgendwie eine Kiste geöffnet, zu der du vorher einen Code hattest, dann hast du irgendwie Items, also Waffen, du hast so Verbesserungen für die Waffen und du hast so Spezialfähigkeiten, die sehr an Dishonored erinnern. Also ein Teleportspruch, ein Unsichtbarkeitsspruch, so ein Äther nennt sich das, glaube ich, da, Kamesi oder was?
Ja,
Nexus. Ne? Damit kannst du zwei Leute miteinander verbinden. Wenn du einem ein Messer in die Brust rammst, stirbt der andere mit und solche Geschichten. Also ganz ähnlich wie bei Dishonored.
Ja,
und
ja.
Diese Fähigkeiten kannst du dann dauerhaft freischalten. Kostet sehr viel von dieser Energie und du musst dich dann eben entscheiden, was ist mir jetzt gerade wichtig? Die seltene Waffe, diese Scheibe, so heißen diese Fähigkeiten und was möchtest du mitnehmen und kannst dann Colt jedes Mal neu ausrüsten. Und gerade diese Fähigkeiten. Also wirklich, wenn ihr das Spiel spielt, macht das Tutorial möglichst schnell, tötet zwei, drei Bosse, weil dann fängt das Spiel erst so richtig an. Vorher ist es unmöglich. Wenn du nicht diese Teleport- und diese Unsichtbarkeitssprüche hast, dann wirst du überhaupt nicht weit kommen in diesem Spiel. Und da entfaltet sich das Spiel dann erst so richtig.
Ja, das ist eh so ein Spiel, das braucht ein bisschen, bis sich das öffnet. Ja. Also man ist einfach ein bisschen irritiert, warum kann ich denn jetzt keine Sachen mitnehmen? Da sind auch einige Slots irgendwie gesperrt und man kann einige Dinge auch nicht aufnehmen und so. Das ist aber beabsichtigt, weil mir ist es auch, das ist eigentlich ganz gut. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel von vornherein eine sehr einfache Einstiegshürde hat. Ich finde es auch so schon relativ
tricky. So Systeme, da wirst du ja zugeschissen am Anfang total. Mit Informationen.
Also ich meine, und es wäre krasser gewesen, wenn man von Anfang an alles hätte machen können. Ich glaube, dann wäre irgendwie keiner so richtig klargekommen. Ja. Und das war dann schon der richtige Weg, das ein bisschen zu beschränken. Aber das ist dann, wenn man dann einmal drin ist, also wenn man wirklich dann drin ist in diesem Loop, dann hat man halt auf jeden Fall auch das Gefühl, dass man auch wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Und ich glaube, das erklärt, weshalb wir beide so unterschiedlich spielen. Ich finde es mega geil, dass ich da reinspringen kann wie ein Vollidiot und einfach alle erschießen. Und das ist großartig. Also das ist genauso schwierig.
Aber muss man kurz dazu sagen, es geht nicht immer. Also es gibt zum Beispiel auch Bosse, dass wenn du da ganz blazing reinrennst, dann mir ist es passiert, dass die eine dann den Reaktor in die Luft gejagt hat und ich war einfach auch mit kaputt. Also da musst du dann stealthy rein an solchen
Stellen. Ja, da siehst du ja auch, hast du jetzt schon erraten, an welchen Stellen ich gestorben bin.
Ja.
Aber das ist halt so mein Weg. Also ich feiere total diese Link-Fähigkeit, also wo man halt die Charaktere so untereinander verknüpfen kann. Weil wenn du dann nämlich zum Beispiel eine Granate wirfst oder irgendwas anderes Explosives in die Luft jagst, dann sterben die alle. Du kannst dann irgendwie so eine ganze Gruppe von Leuten in die Luft jagen. Und es gibt auch dann so Fähigkeiten, die mich dann total an Bulletstorm erinnert haben. Dann kannst du irgendwie Leute in die Luft werfen, in der Luft das Bein abschießen und dann so in die Luft, in die Schlucht noch schleudern, weil dann wie so ein Jedi-Ritter dann irgendwie noch so ein Force- Schub dann irgendwie geben kannst und sowas. Das ist cool. Also, und auch ich finde auch die Art, du hast ja gerade auch Dishonored gesagt und ich habe das ja auch nur so teilweise gespielt, aber mir ist aufgefallen, dass man dann irgendwann auch so diese Teleportfähigkeit dann hat und sich dadurch viel freier auch bewegen kann. Und es ist cool, dass dieses Spiel auch sehr vertikal ist. Das mag ich. Also es ist nicht so, dass man wie bei vielen anderen Shootern im Prinzip alles nur auf so einer horizontalen Ebene irgendwie spielt und so und dann kannst du ab und zu mal eine Leiter hochlaufen, sondern die Areale sind auch grundsätzlich immer so gestaltet, dass man auch oben und unten halt sehr viele Höhenpositionen auch irgendwie auch ausnutzen kann. Also wenn du wirklich oben an so einem, ich sag mal, auf einem Turm irgendwie stehst, hat man auch natürlich dann entsprechenden Vorteil, konnte dann zum Beispiel die Leute dann irgendwie wegsnipern, wenn man möchte. Oder man geht dann wirklich eher so durch den Untergrund und schleicht sich so irgendwie auf den Boden durch die Gegend. Also ich finde, die haben das geschafft, was Far Cry bei mir immer machen wollte, aber nie geschafft hat. Also Far Cry hat ja auch immer so dieses, du kannst dir diese Gegend angucken und es ist nicht so, ach fuck it, fahre ich jetzt mit dem Jeep rein. Und ja, ich habe mir wirklich so, das ist so aufgebaut, dass man immer so, das ist ja diese Insel ist halt so gemacht, dass man die Areale immer auch gute Chancen für so Aussichtspunkte geben, ohne dass dir das Spiel sagt, dass du das machen musst. Das ist das Coole.
Es gibt so viele Wege immer auch zum Ziel.
Das ist so geil. Und dadurch, dass jeder Ort auch, und das finde ich, das ist das, was mich eigentlich hält. Also das Gameplay ist super, ne? Und das Ganze drumherum, und es macht auch Spaß und Waffen abfeuern macht Spaß, die aufzurüsten. Jeder Visionär hinterlässt am Ende ja auch irgendwie immer dann so eine Fähigkeit.
Scheiben heißen die. Mhm.
Genau. Wie heißen die auf Deutsch?
Scheiben.
Schatz, ja, okay, macht Sinn. Und das ist dann so, wenn du das macht dann allein deshalb Spaß, weil man dann weiß, okay, jedes Mal, wenn ich so einen Visionär besiege, dann kriege ich auch noch eine andere coole neue Fähigkeit oder eine coole neue Waffe. Das motiviert allein deshalb schon, weil man Sachen irgendwie freischaltet. Und das ist alles geil. Aber was mich wirklich hält, ist diese Welt. Ich finde die total cool. Also das allererste, was mir aufgefallen ist, ich lache total oft. das Spiel ist so lustig.
Ja.
Es trifft total, ich weiß nicht, ob das alle so lustig finden, aber das trifft total meinen Humor. Und Grund dafür ist, der Synchronsprecher von Colt ist großartig.
Aber spielst du es auf Englisch oder Deutsch?
Ich spiele es auf Englisch.
Ja, ja. Weil ich habe es auf Deutsch angefangen, ich habe den Text auf Deutsch gelassen und boah, das ging gar nicht. Also ich habe so richtig so, beim Strandaufwachen hat es mich schon so richtig geschüttelt. Und ich meine, es ist jetzt natürlich auch ein Running Gag. Jeder weiß, dass ich mit deutschen Synchros überhaupt nicht klarkomme. Aber einige meiner besten Freunde sind Synchronsprecher. Kann ich an der Stelle nur sagen, nein, Quatsch. Ich habe nichts gegen deutsche SynchronsprecherInnen. Gar kein Problem. Die machen sicherlich einen tollen Job. Aber wenn man es auf Englisch hört, ja, diese Dynamik zwischen Juliana, das ist so eine die Gegenspielerin, die man auch auf dem Cover sieht und so weiter, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Dieses Miteinander, also dieses Geplänkel zwischen Juliana und Colt, wenn das dann aus meinem Gamepad spricht, das ist so fantastisch auf Englisch. Und Colt hat so eine richtig ruppige, er ist ja eine Person of Color im Spiel, der Colt auch. Und er hat so eine richtige ruppige Reibeisenstimme und Fluch drum und I'm gonna kill this motherfuckers und so, weißt du? Also es ist so rau und so authentisch, wie der spricht. Und im Deutschen klingt es halt wie, naja, ihr kennt das. Also wenn halt jemand so auf Hardcore irgendwie im Deutschen so ein Gangster spricht, so genauso klingt es auf Deutsch. Das ist gruselig.
Ja, aber ich finde Colt halt auch geil, weil er sich der Ironie seiner Situation ja auch absolut bewusst ist. Ne? Und das ist nicht so,
dass er den Namen für die Waffe sucht. Hattest du das schon?
Ja. Oder auch, also ich meine, das sind so Sachen, also es spricht jetzt nicht die vierte Wand im Sinne von Denton, dass es sagt, es ist ein Spiel. Das sagt das Spiel nie. Es gibt zwar einen Visionär, so viel kann man verraten, der denkt, er wäre in einer Art Spiel.
Der ist Spieleentwickler. Der macht Live-Rollenspiele.
Genau, der macht so Live-Rollenspiele und das hat dann so ein bisschen diese Anleihen, dass es da auch mit dieser so gefährlich nahe dran ist, diese vierte Wand auch so ein bisschen zu durchbrechen. Aber Colt ist sich der Ironie seiner Situation einfach komplett bewusst, weil er weiß, scheiße, irgendwer stimmt hier nicht und so. Und die Art, wie er dann auf Dinge reagiert, die er noch nicht kennt, ist einfach großartig. Also alleine die erste Begegnung mit Juliana, wo er dann sich fragt, kennen wir uns irgendwie? Haben wir vielleicht schon mal gedatet so? Und dann hauen sie ihm die Fresse. Wir haben auf jeden Fall gedatet. Und solche Sprüche ist super großartig. Und ich bin überrascht, wie witzig dieses Spiel ist. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe diese Trailer gesehen und dachte, okay, funky und so. Und dann ist es bloß das Design und dann ist das ganze Spiel eigentlich sehr, sehr brutal. Und ja, es ist sehr brutal, aber auf eine lustige Art, auf so eine
No One Lives Forever. Ich muss die ganze Zeit an No One Lives Forever denken. Stimmt. Wer das nicht mehr kennt, es hat so diese Ästhetik von Austin Powers, so 60er Jahre Agenten-Setting. No One Lives Forever hatte ja auch diese bunten 70s, 60s Kostüme. So in dieser Ästhetik spielt dieses Spiel. Ja. Und die Leute haben alle Kostüme an, die, was weiß ich, die bauen dann so eine große Konzertbühne auf und dann sind da so, naja, so dieses Art Deco ist es nicht, aber so dieses runde Design, also da steht dann so eine Minibar und so ein Van und so weiter und die haben alle diesen Knubbellook aus den 60ern.
Ja.
Wie so eine Knutschkugel und so weiter und überall alles eben so dekoriert.
Alles sehr abgerundet. Also dieses
60er-Jahres-Setting kommt so dermaßen cool rüber.
Also es gibt keine richtigen Ecken, super. Also weil die Geräte zum Beispiel alle diese Abrundungen haben und so. Ja. Und also wer ein Spieleäquivalent sucht neben No One Lives Forever, ist auch das eine eingefallen, We Happy Few.
Genau.
So kann man sich das eigentlich vorstellen, nur witziger. Also We Happy Few war ja eher Horrorspiel.
We Happy Few hieß das, gell?
Genau. We Happy Few, genau. Ja. Das strukturell durchaus Ähnlichkeiten hat, aber das war ja leider ein bisschen fehlerhaft, dass hier
ist auch lustiger. Eine ähnliche Idee, das stimmt eigentlich.
Ja, genau.
Alle mit ihren Masken, daran erinnert
genau.
Die hatten doch auch immer so Happy-Masken auf, ja.
Genau. Und aber wenn euch dieser Look gefällt, dann lebt. Das ist so gut, weil jedes Distrikt, sag ich mal, oder jeder Bereich auf der Insel hat ja auch irgendwie so einen eigenen Flair und so ein eigenes Ding und so. Und es ist so gestaltet, dass es aber auch wirklich Spaß macht, um die Ecke zu laufen und was Neues zu entdecken. Weil das ist die Besonderheit an so einem Immersive Sim, deswegen kommt der Name da auch her, weil wirklich jeder Ort ganz, ganz dediziert gestaltet ist. Da ist wirklich immer, du hast das Gefühl, das ist wirklich alles handgemacht. Ne? Da gibt's jetzt nicht irgendwie diese generischen langen Flächen, die man so aus Open World spielen kennt und so, sondern alles macht irgendwie Sinn und alles ist logisch miteinander verknüpft. Und es wirkt, deswegen winken die Orte so überzeugend und es macht total Spaß, einfach dann zu gucken, oh, was ist hier in diesem Nebenraum? Gibt's da vielleicht noch extra Informationen und so? Und das ist super cool. Und
wie gut es auch ist, dass es tatsächlich nur vier Bereiche gibt. Ich habe am Anfang gedacht, so wie nur vier Segmente und die sind ja dann schon relativ überschaubar. Also im Vergleich zu einem klassischen Shooter, wo du halt ständig nochmal durch irgendwelche Flure rennst, das gibt's ja hier gar nicht. Wir sind ja wirklich relativ abgesteckte Gebiete, auf denen du dich da bewegst. aber dann eben sehr schnell auch gemerkt, dass die sich ja innerhalb der vier Jahreszeiten, sage ich schon, innerhalb der vier Uhrzeiten extrem verändern.
Ja.
Also sehr viel mehr wachen an der einen Uhrzeit, weil dann gerade das Konzert stattfindet. Dann, wenn du da morgens bist, dann ist der mit seinem Live-Rollenspiel beschäftigt. Bei der anderen Stelle, wo du dann bist, ist auf einmal ein riesen Feuerwerk und 1000 Leute sind da. Die große Party habe ich schon erwähnt. Da siehst du morgens, wenn du dann dort bist, die die Aufbauarbeiten. Unfassbar, wie unterschiedlich sich diese Gebiete auch anfühlen, nicht nur durch die Tageszeit, also durch das Licht, sondern auch durch das, was dort passiert und so weiter. Ja,
ja,
also,
ja, du hast aber auch gerade das mit den Jahreszeiten, das kommt schon hin, weil das Wetter verändert sich ja auch stark aus Storygründen, wird dann später auch nochmal genauer erklärt, warum. Aber das ist durchaus so, dass du dann irgendwie dann plötzlich Schnee hast zwischendurch und allein dadurch verändern sich die Orte halt einfach sehr, sehr stark. Also du hast halt auch dann allein durch, nicht nur durch die Tageszeit, sondern auch durch die Wetterverhältnisse dann irgendwie so ein komplett anderen Eindruck von den Orten. Das ist total cool. Und man lernt halt in diesem Spiel halt mit der Zeit auch wirklich mit so einem Detailauge zu gucken. Es gibt ja viele Spiele, die so sich zuplastern mit Größe und Blockbuster und noch mehr Explosionen und sowas alles. Aber das ist wirklich ein Spiel. Und das ist das, was mich überrascht. Aber das, was ich mag, das hat eine Welt, da kann man sich richtig reingraben. Und man kann auch wirklich, wenn man will, muss man nicht, aber man kann auch unglaublich viele Dokumente lesen. Das ist so dieses Oldschoolige wie bei System Shock, dass man auch sehr viel Zeug irgendwie findet. Dann machst du einen Tresor auf und da drin sind dann irgendwelche Akten und irgendwelche Fotos und so. Und das ist es ist ein richtiges Lore-Game, ja. Es ist so wie Control irgendwie. Du machst es auf und du hast so eine riesige Welt, da haben sich unglaublich viele Gedanken gemacht. Und du, um Spaß zu haben, muss man das alles nicht lesen, aber du merkst halt einfach, dass die da eigentlich auch ein Buch hätten zu schreiben können.
Haben sie garantiert auch.
Also garantiert
so komplex, wie diese Verknüpfungen untereinander sind. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn es ist kein Spiel zum Entspannen.
Nee.
Das ist es definitiv nicht. Also ich hatte jetzt auch letzten Tage hin und wieder mal stellenweise so das Gefühl so, boah, das ist mir heute irgendwie zu anstrengend. Hm. Ja, also ich habe zwar wahnsinnig Bock drauf, aber an dem einen Abend irgendwie einen stressigen Tag gehabt und so. Und dann habe ich gedacht, ey, ich will jetzt einfach nur ein bisschen Arcade Racer spielen oder irgendwas, weißt du? Also irgendwas Stupides. Und es ist halt nicht einfach nur, du kannst nicht einfach nur rein. Klar kannst du auch mal das Spiel starten und einfach ein bisschen rumballern und ein bisschen Ether sammeln oder wie das Ding auch immer, ich kann mir nicht merken, wie diese Energie heißt, die aufsammeln und dann ein bisschen was freischalten. Aber das funktioniert bei dem Spiel nicht. Dann fängst du doch an zu lesen oder du hast dann so die Energie nicht, dich mit dieser mit diesen Verstrickungen auseinanderzusetzen und überliest dann nur schnell was oder so. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, dann funktioniert es nicht. Also du musst dich voll drauf einlassen, du musst jede Information aufsaugen, denn alles, was du dort findest, hat irgendwie eine Verbindung zu diesen Visionären und der kleinste Hinweis auf so einem Zettel kann dir wieder einen Hinweis geben, dass diese Person zu dem und dem Zeitpunkt da vielleicht irgendwas Wichtiges macht und so weiter. Wie gesagt, man kann das alles im Log dann nachschauen, aber es ist ein anstrengendes Spiel, definitiv. Es ist Arbeit, dieses Spiel zu spielen.
Ja, aber es ist auch geil. Also das war eigentlich deswegen.
Man braucht diese kognitive Fähigkeit dazu, wenn man das Spiel spielt.
Man muss da, genau, also man muss auf jeden Fall, das ist ja klar, also es ist schon ein Spiel und ich glaube, man muss sich da auch wirklich zeitlich auch wirklich investieren und so weiter. Und natürlich auch, ich weiß auch gar nicht, ob sich das so gut eignet, das wirklich so am Stück zu spielen. Also, denn erstens ist es eh zu lang, aber davon abgesehen, ich war auch nach so einer 4-Stunden-Session auch einfach leer.
Oh, da ist man echt fertig, ja.
Also war das wirklich, ging es mir bei Prey aber ehrlich gesagt auch. Also in Prey, so sehr ich das liebe, aber es ist einfach ein hart anstrengendes Spiel, weil man auch wirklich hinter jede Ecke, da war das ja so, dass man diese Gegner hatte, die sich halt in Gegenstände verwandeln konnten und getarnt waren, da war man eh nochmal extra angespannt. Aber das hier ist durchaus ähnlich, also es ist sehr, sehr involvierend. Und nicht unbedingt, weil das Gameplay an sich schwer ist, sondern weil die Welt halt einfach gelernt werden will. Und weil man wirklich mit jedem Loop und mit jedem neuen Tag, den man hat, oder ne, jeden neuen Anlauf, den man halt irgendwie startet, will man halt eben halt auch dann entsprechend vorankommen. Das Spiel gibt ja auch immer das Gefühl, dass du vorankommst, aber passiert auch einfach sehr, sehr viel in diesem Tag. Und es ist einfach, du hast vorhin das Wort Puzzle-Spiel genannt und ich finde, das passt schon, weil das ist, du setzt ja dann auch nach und nach diese Puzzlestücke zusammen und bis man das ganze große Ganze, bis man überhaupt eine Ahnung hat, was da so einigermaßen vorgeht, geht schon viel, hast du viele, viele Informationen bekommen. Und ich muss auch sagen, das ist etwas, was mich erstmal abgeschreckt hat, und das ist bei vielen Arcane-Spielen, das ist bei Prey auch so, es ist ein Überfluss an Informationen auf dem Bildschirm. Also du hast halt wirklich links, rechts, die hat Anzahl. Das finde ich ist etwas, was Arcane wirklich nicht gut kann. Das gefällt mir persönlich auch nicht an diesen Spielen. Das hat mir bei Prey auch nicht gefallen. Es sind einfach zu viele Anzeigen auf dem Ding. Die braucht man irgendwie alle, Ich habe es aber lieber, wenn es minimalistisch ist und so, aber du hast irgendwie, ständig wird irgendwas eingeblendet, du hast dann irgendwo Riesensymbole, die dann sagen, hier, das kannst du irgendwie nehmen und dann gehst du über einen Gegenstand drüber, dann geht eine kleine Infobox links auf, eine Infobox über dem Gegenstand, dann noch dann natürlich der Button, mit dem man das aktivieren kann und so. Es fühlt sich sehr, for lack of better term, sehr PC-mäßig an, wie diese alten, wie Deus Ex. Und das war bei Deus Ex ja geil. Und ich glaube, es ist auch so der Begründer dieses Immersive Sims oder einer der Mitbegründer dieses Immersive Sims, war eines der frühen ersten Beispiele in dieser Richtung. Ich finde es aber heute einfach auch sehr anstrengend. Also gerade dieses, da habe ich auch nie das Gefühl, dass ich mich zurücklehnen kann, um jetzt irgendwie mich einfach berieseln zu lassen, weil ich mir eh immer vorgelehnt sein muss, um die ganzen Texte zu lesen und um zu gucken, kann ich jetzt da wirklich was aktivieren? Kann ich jetzt diesen Monitor, kann ich da irgendwas anmachen? Kann ich da irgendeinen Gegenstand drücken? Kann ich diesen Getränkeautomaten nehmen? Den Kaugummiautomaten vielmehr? Und solche Sachen. Und man probiert natürlich auch aus. Kaugummiautomat, ja, ist ein gutes Stichwort. Da kann man nämlich immer was draufdrücken, da kommen die ganze Zeit so runde Kaugummibälle raus. Und wenn man dann Gegner da drauf lockt, dann rutschen die aus.
Das ist so geil, ja. Das liebe ich halt an Arcane-Spielen, diese Mini-Sachen. Also auch irgendwie eine Telefonzelle hacken, damit es klingelt, ja, und sich dann rückwärts anschleichen, die zwei verbinden und Messer reinrammen und so weiter. Das ist halt auch, das macht riesen Spaß bei diesem Spiel, dieses Parcours-Stealth, Gadgets nutzen und diese Spezialkräfte. Ja. Aber man muss schon sehr reinkommen in diese Steuerung. Also dadurch, dass man hat zwei Hände und mir ist, am Anfang ist mir es halt auch passiert, dass ich vergessen habe, ich wollte eine Teleport-Fähigkeit nutzen, hatte aber gerade eine Granate in der Hand und dann habe ich mich natürlich selber in die Luft gesprengt, obwohl ich gerade am Schleichen war und so weiter. Aber ich finde es bisher nicht frustrierend. Also Returnal hat mich dann irgendwann schon auch immer nach einem Run, gerade wenn man jetzt irgendwie so einen 2-Stunden-Run irgendwie hat bei Returnal und dann stirbt man und schafft es nicht und muss wieder komplett von vorne anfangen und schaltet eigentlich nichts frei außer die Erfahrung. Da habe ich dann das Gamepad immer weglegen müssen. Und das habe ich hier überhaupt nicht. Das kommt vielleicht dann erst so, ich bin jetzt noch nicht in dieser Phase, wo ich wirklich versuche, alle 8 Visionäre auf einen Schlag zu töten. Da bin ich noch relativ weit von entfernt, weil ich einfach noch zu viel Spaß in der Welt habe. Ich habe zwar viele von diesen Shards schon freigeschaltet jetzt und so weiter, aber ich habe jetzt noch nicht Lust, mir das Puzzle schon so zurechtzulegen, um es zu finalisieren. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass da dann vielleicht auch ein Frustmoment kommt, weil man dann vielleicht nach 6 Visionären oder so beim 7. scheitert und dann wieder von vorne anfangen muss. Das kann ich noch nicht beurteilen, das kann ich noch nicht sagen. Aber so viel Spaß, wie mir das Spiel bisher macht, glaube ich, dass das mich länger halten wird, als Returnal es geschafft hat, durch diesen hohen Frustfaktor, den Returnal hat, den ich hier nicht so stark sehe.
Also ich finde die beiden so schwer miteinander zu vergleichen. Also Returnal.
Ja, aber sie sind ja schon ähnliche Spielkonzepte.
Ja. Also Returnal
ist. Durch diesen Loop halt einfach, ja.
Returnal ist eine pure Action-Erfahrung, wenn man will. Mhm. Returnal ist ein Spiel, da geht's um den Flow. Der Flow ist wichtig. Und klar, ein kleines bisschen Glück muss man haben, dass man da jetzt irgendwie am Anfang vielleicht einen guten Perk irgendwie bekommt und so. Aber es gibt Taktiken, dass du es auch relativ da muss man viel lernen und so machen und so. Aber Returnal ist wirklich ein Flow-Game. Also wer gut im Flow ist und wer jetzt wach ist und ausgeschlafen und Returnal anfängt zu spielen und ist einfach drin, der kann das ganze Ding in halt 3-4 Stunden am Stück durchspielen. Und das ist cool. Und ich habe auch ich habe es selber nicht geschafft. Ich habe ein paar Versuche gebraucht. Aber es gibt ja auch Leute, die wirklich so gut in Returnal sind, dass sie wirklich 2-3 Versuche hatten und da durchgekommen sind, weil sie so gut flowen. So komisch das jetzt klingt, aber das ist ein Flow-Game. Das hier, Deathloop, ist überhaupt gar kein Flow-Game. Nee, überhaupt nicht. Du kannst richtig scheiße rumeiern in diesem Spiel. Es geht um die Information. Die Information ist das Wesentliche. Also ich finde auch nicht mal, ich finde die KI zum Beispiel auch jetzt nicht so anstrengend oder so irgendwie. Mm-hmm. Also auch,
die Gegner sind relativ.
Was wir gar nicht gesagt haben, ist, dass Juliana hat, das ist ja die Einzige, die sich erinnern kann, was passiert. Die anderen vergessen ja irgendwie alles. Die sind ja wie Goldfische. Aber die erinnert sich ja immer daran, was quasi am Tag davor passiert ist.
Die ist quasi das Gegenstück zu Colt und beschützt den Loop, während wir versuchen, den Loop zu brechen.
Ja. Genau. Und sie taucht dann deshalb irgendwie auch auf. Und das ist so eine Multiplayer-Komponente, die dann irgendwie in diesem Spiel auch noch mit drin ist. Die habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, weil ich mein Singleplayer-Spiel doch nicht von der Multiplayer verloren lasse. Aber das ist im Prinzip sowas wie The Crossing, also eine ganz frühe Idee, die Arcane mal hatte.
Das Dark Souls halt.
Oder halt Dark Souls, ne? Das halt, und da kommt dann halt ein Charakter, der kann von der KI oder halt von einem menschlichen Spieler gespielt werden. Das ist Juliana, die versucht dich dann zu töten und aufzuhalten. Ja, also ich mag den Charakter, aber das Ding ist, die ist halt auch einfach überhaupt nicht furchteinflößend, weil das kein schwerer Charakter ist. Es ist halt wie, als würde ein Bot in einem Multiplayer-Game tatsächlich da reinspringen und ein bisschen jerky durch die Gegend springen. Es sieht auch irgendwie einfach seltsam aus. Und sie fällt auch auf. Also sie bewegt sich ganz anders und fällt sich auch ganz anders als die ganzen anderen Gegner. Und das ist.
Aber du redest von der KI-Version jetzt, ja?
Ja, wenn
ein menschlicher Gegner ist, dann sieht die Sache schon anders aus.
Genau, ja. Aber ich meine jetzt wirklich die KI-Version. Die ist halt wirklich komisch. Und es ist vielleicht so einer meiner wenigen Kritikpunkte, die ich an Deathloop habe. KI ist eigentlich nicht so geil. Vielleicht erklärt das auch, warum ich da so durchspringen kann, wie ein Rambo, weil die ist halt doch eher doof. Was mich jetzt nicht stört, weil die Fähigkeiten so viel Spaß machen, aber wenn man Kritik hat, dann vielleicht an dieser Stelle.
Die hören aber auch relativ schnell auf, nach dir zu suchen. Also du kannst irgendwie 2-3 Leute über den Haufen ballern, andere Leute gucken, aber die Leichen verschwinden auch sofort in diesem Spiel. Das wird dann durch diesen Loop eben auch erklärt. Ist jetzt nicht so, dass da wie bei Hitman irgendwie dann alles in Aufsehen erregt wird. Also es kann Alarm geschlagen werden und so weiter. Klar, wie haben wir schon angedeutet, bei manchen Visionären ist es dann quasi Game Over. Aber in der Regel kannst du immer noch auch eine Alternative finden. Also jetzt mal Beispiel bei dem Live-Rollenspiel, wenn du da Alarm schlägst, dann gehen halt irgendwie die Sicherheitstore runter. Du kannst aber trotzdem dann immer noch einen alternativen Weg da reinfinden. Also man muss da nicht irgendwie, bei dem Spiel hat man nie das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie resetten und so von vorne anfangen. Das hat man ja bei anderen Roguelike-Spielen so, das hat jetzt eh keinen Wert mehr, ich bin schon einmal direkt am Anfang gestorben, ich starte gleich direkt neu. Das habe ich hier nie das Problem, sondern man hat immer noch genügend zu tun und genügend zu erleben,
ja. Ja, und die KI macht halt auch einfach da nochmal Returnal. Returnal ist halt im Herzen Arcade-Game und die KI ist stark und auf eine Weise gepowert, dass sie dich mit einem Schlag, 2 Schlägen töten kann. Und das passiert hier in Deathloop quasi nie. Also hier kann dich eine Masse an Gegnern auch übermannen tatsächlich. Und dann halt irgendwie, da hier ist es auch so, wenn du dich wirklich sehr doof anstellst oder sowas. Eigentlich ist es aber eher so, dass tatsächlich irgendwann ein Storypunkt kommt, der dich davon abhält, weiterzuspielen. Also jedenfalls war das bisher bei mir irgendwie so. Ich habe jetzt irgendwie 10 Stunden gespielt. Wie gesagt, wir machen ja noch eine Besprechung hier mit Story und allem drum und dran, wenn wir dann halt auch mal wirklich durch sind. Ich will auch gar nicht durchhetzen, ja. Also das ist ein gutes Zeichen, dass ein Spiel das hat. Also mittendrin zu sein und irgendwie das Gefühl zu haben, boah, ich will jetzt auch mal hier nochmal ausprobieren, was hier drin ist und so. Und war ich eigentlich im Keller schon, bin ich da nach links schon abgebogen, weiß ich gar nicht und sowas. Und dann fängt auch an, einige Sachen dann irgendwie anders zu lesen. Dann bin ich irgendwie völlig doof an Dingen vorbeigelaufen. Also zum Beispiel gibt's total das geile Scharfschützengewehr in der Bibliothek am Anfang. Da gibt's so eine Bibliothek. Und dann bin ich immer dran vorbeigelaufen. Ich so, okay. Und das ist eine der besten Sachen, wie ich später rausfinde. Deathloop ist viel, was man am Anfang nicht weiß, weiß man nicht. Ist so dieses Konzept auch so ein bisschen. Also es ist so, ich weiß nicht, wie spannend das ist, wenn man das zum zweiten Mal spielt. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zu Returnal. Returnal ist sehr skillbasiert. Klar kannst du da Tricks.
Und sehr random, welche Sachen du am Anfang findest
und so. Ja. Aber wenn du gut spielst, wenn du gut dodgen kannst und wenn du gut mit den Waffen umgehen kannst und wenn du das Nachladen drauf hast und diesen Flow einfach hast, dann schaffst du theoretisch jeden Run. Das ist sehr skillbasiert. Und Deathloop ist überhaupt nicht skillbasiert. Also klar. Ja,
bei Deathloop hast du irgendwann die perfekte Lösung. Also ich bin sehr gespannt, wie schnell Speedrunner später durch das Spiel kommen werden. Und ich vermute mal, die schaffen das in 1-2 Stunden. Easy.
Ja.
also wenn du genau weißt, was du tun musst, Abkürzungen hast und so weiter, das wird, glaube ich, für Speedrunner eine ziemlich interessante Challenge werden.
Ja. Aber diese Welt, ne? Toll. Also ich kann das nicht weiter loben. Ich hätte es überhaupt nicht erwartet. Ich habe diese Trailer gesehen und gedacht, und ich habe mich immer gelangweilt, wenn dieser Trailer kam. Ich fand den Trailer voll scheiße und gedacht, ja, ach, ich freue mich auf die anderen Spiele. Und dann war ich aber so neugierig, als ich dann Gameplay gesehen habe. Ich dachte, oh, das sieht ja doch eigentlich ganz cool aus. Und ich bin selbst überrascht, wie gut mir das gefällt. Da bin ich, würde echt empfehlen, um auch so das jetzt ein bisschen abzurunden. Ich würde echt empfehlen, dem echt eine Chance zu geben. Aber da auch wirklich Zeit zu investieren. Also das muss man wissen. Es ist kein schnelles Ding, aber ich kann das total empfehlen. Ich bin selbst überrascht. Hauptsächlich, weil ich so oft lachen muss. Ich finde auch einfach diese, vielleicht kann man das noch verraten. Eigentlich ist es ja eine, das hast du ja schon gerade die Party gesagt, aber eigentlich ist es, da haben die Leute ja auch alle Bock auf Party.
Ja, weil sie ja nichts zu verlieren haben. Die können sich halt quasi totsaufen, wachen am nächsten Morgen wieder auf.
Ja, und es wird auch thematisiert. Machen die ganze Zeit, die feiern die ganze Zeit. Das ist eine Partyinsel.
Ja.
Und das zeigt sich auch an vielen Stellen. Also die wissen halt eben, dass ihre Aktionen keine Konsequenzen haben. Und das macht den Ton auch leichter, ne? Also ich hatte zuerst gedacht, oh, so viele Leute töten und teilweise auch echt brutal. Also man kann ja wirklich Köpfe abschlagen und die verlieren Gliedmaßen und so. Aber das hat trotzdem so einen leichten Ton, dass du da irgendwie auch das Gefühl hast, ja, ich bin auch Teil der Party, ich bin der Partycrasher. Und die Loop durchbrechen heißt ja eigentlich nur, dass irgendwie mal Feierabend ist. Weil ich Nachtschicht habe, ja.
Also, super. Also ich hatte im Gegensatz zu dir sehr hohe Erwartungen an Deathloop wegen Prey, wegen Dishonored und Arcane Studios und weil ich diese Loop-Geschichten total mag, weil mich der Style einfach von Anfang an, seit dem ersten Trailer fand ich diesen Style so dermaßen gut, mit diesem Orange-Gelb, weißt du, so dieses typische 70s, diese Orange-Gelb-Töne,
ja.
Und diese Kostüme und so weiter und Juliana mit den großen Ohrringen und diesem Halsband und so, Haarband und so, grandios. Also ich bin überhaupt sehr happy, dass mir diese Erwartungshaltung auch was sagt man da? Dass meine Erwartungshaltung erfüllt wurde, so sagt man, glaube ich, genau. Und kann es wirklich, wirklich sehr ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe deswegen so oft Returnal erwähnt, weil es eben für die Leute, die vielleicht durch Returnal und so ein bisschen frustriert waren, für die würde ich trotzdem sagen, schaut euch Deathloop an, wenn ihr ein bisschen was für Shooter, Stealth und sowas übrig habt, dann ist das ein fantastisches Ding und eben ungewöhnliche Geschichtenerzählungen. Man braucht so circa, ich habe gerade mal bei How Long to Beat geguckt, so 20 Stunden, also auch riesen Umfang. Und jetzt das Interessante noch, es ist ja ein Einkauf von Microsoft. Ja, also die haben ja Bethesda gekauft, Arcane gehört zu Bethesda dazu, ist da gepublished und man kann echt sagen, also Xbox hat ein gutes Händchen bewiesen, beziehungsweise Microsoft mit dem Einkauf von Bethesda, aber Deathloop war noch ein exklusives PS5-Spiel. Zeitexklusiv erscheint es jetzt erstmal nur für die PS5 und den PC.
Ja.
Und das ist echt ein bitterer Beigeschmack. Im Endeffekt wird sich's wahrscheinlich trotzdem rechnen für Microsoft, weil das Spiel ja dann auch für die Xbox kommt und dann sicherlich auch Game Pass wird und so weiter. Aber wenn man es jetzt gerade spielen will, die PlayStation 5 Version ist wirklich gut. Die ist richtig klasse. Die PC-Version hatte ein paar technische Schwierigkeiten am Anfang, wurde aber schon ein bisschen gepatcht und gebugfixt. Aber die PS5 Version lief bei mir butterweich von Anfang
an. Ja, da wollte ich eh jetzt gerade noch mal zum Abschluss hinkommen, noch mal über die Technik reden. Klar, wir haben gesagt, wie es aussieht, wie es läuft. Du hast die Auswahl zwischen verschiedenen Modis, ne, wie das jetzt mittlerweile zum guten Ton gehört. Du kannst einen, Achtung, Raytracing-Modus einschalten. Und dann kriegst du so diese ganzen fancy Reflexionen, die Raytracing-Sachen und so. Das sieht auch echt ganz schick aus.
Das fällt bei dem Spiel nicht so extrem
nicht auf, so, wie
jetzt bei einem Spider-Man oder
nein,
so.
Nein, also da spiegelt jetzt nicht jedes Gebäude oder so. Aber ich fand es, also ich mag das aber trotzdem ganz gerne. Ich als jemand, der sich eigentlich nicht so sehr um Raytracing schert, muss aber sagen, dass ich das wirklich sehe. Es ist eine nette Note für die Details, weil du dir sowieso alle Sachen sehr genau anguckst. Finde ich, passt es bei diesem Spiel auch ganz gut dazu. Der Raytracing-Modus, der hat natürlich die maximalen Details, der läuft dafür aber nur für 30 Frames. Wer da empfindlich ist, der hat aber die Auswahl zwischen einem, ich glaube, das heißt Performance-Modus und dann irgendwie noch einen Normal-Modus. Die brauchen beide mit 60 und der Performance-Modus, der hält die 60 konstant und ich glaube, dieser Modus dazwischen, der schwankt immer so ein bisschen. Also da
genau, der hat dann auch Raytracing, aber nicht eben höchste Auflösung, aber so schwankende Framezahlen und bricht dann manchmal auch ein bisschen runter, steht dann extra sogar dran. Aber diese drei Varianten finde ich eigentlich die perfekte Auswahl.
Ja. Genau, also da ist eigentlich für jeden Spielertyp was dabei. Also ich persönlich bin mit 30 Frames absolut zufrieden. Ich spiele, obwohl ich halt total auf Action spiele, finde ich nicht, dass es ein Spiel ist, das die 60 jetzt unbedingt braucht.
Im Gegensatz zu Returnal, genau.
Genau, Returnal ist ein 60-Frame-Spiel, absolut. Hier bei dem habe ich halt nicht den Eindruck, dass man das braucht. Das ist aber gut, dass man die Auswahl hat. Ehrlich gesagt, der optische Unterschied, du sagst es schon, also ich finde die Details nett, aber es ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Also man hat den Unterschied zum Beispiel, wenn ein Vergleich, der mir einfällt, war Dirt 5, wo dann zwischen den 120-Hertz-Modus und den Standard-Modus einfach so, das eine sah aus wie ein Handy-Game.
Das sagst du immer. Kein Mensch sagt das außer dir. Das ist absurd, dieser Vergleich.
Doch.
Vor allem sehen Handy-Games inzwischen gut aus.
Ja, das meine ich ja. Aber halt nicht so gut wie Next-Gen-Titel für PS5. Das ist schon.
Oder Dirt 5 ist halt wunderschön.
Nein, also ja, im normalen Modus ist es wunderschön und mit Raytracing und allem. Aber das Ding ist halt eben so diese große optische Differenz hast du halt einfach nicht. Die ist nicht da. Und wo wir schon bei Technik sind, also Grafik, alles super. Und ich hatte auch das Gefühl, dass man es immer gut steuern konnte und so. Also ich habe jetzt den Lag natürlich nicht gemessen. Ich glaube, da müsst ihr auch mal gucken, was Digital Foundry da jetzt für ein Video rausgehauen hat. Die haben das bestimmt auch nachgemessen. Von unserer Seite aus kann man das wirklich super spielen. Die Enttäuschung, die ich aber hatte, die größte ist, der 3D-Sound ist irgendwie.
Ja. Eben, habe ich auch. Ich habe auch gedacht, ich habe dann erst den, also wir haben ja diesen Puls 3D, der mit dem 3D-Sound und das steht ja auch extra als Auswahl dran. Und dann habe ich ein bisschen damit gespielt und dann so, ich kann nicht orten, wo die Feinde reden und wo die herkommen. Und dann habe ich es wieder ausgemacht und spiele jetzt über die Soundbar, weil dann redet Juliana aus dem Gamepad. Das fand ich irgendwie viel immersiver. Das hat für mich auch nicht funktioniert tatsächlich, ja.
Also die Idee ist, es gibt halt, das ist ja bei vielen PlayStation 5 Spielen so, dass du da jetzt so einen internen Prozessor drin hast, der die Psychoakustik so ausnutzt, dass du das Gefühl hast, auch bei Stereo-Kopfhörern einen virtuellen Surround-Sound zu haben, ne? Dass man das Surround hört. Und diesen Modus gibt's und der ist auch okay, der funktioniert. Die Pulse-Kopfhörer werden aber halt einfach nicht offiziell unterstützt. Also es gibt jetzt aktuell, kann ja sein, dass sie es noch nachpatchen, aber aktuell einfach keinen Modus, der explizit diese Pulse-Kopfhörer anspricht so. Und der bleibt dann eigentlich nur dieser Standard-Sound und der ist einfach sehr flach abgemischt. Also die größte technische Enttäuschung, die ich habe, ist halt echt, dass dieser Sound nicht so immersiv klingt und auch von den Sprachsamples und auch generell von der Soundqualität nicht so hochwertig klingt wie andere Spiele, die für PlayStation 5 rauskommen. Returnal, wir sagen immer Returnal, lass uns dabei bleiben. Returnal klingt unfassbar.
Ja.
Ich habe auch Resident Evil über die PlayStation 5 gespielt zum Beispiel. Ich hatte Gänsehaut, weil das so realistisch klang und weil ich dachte, ich habe mich umgeguckt im Raum, weil dann zum Beispiel so Holzdielen geknarzt haben und ich dachte, hat jetzt meine Holzdiele hier in echt geknarrt? Und da hast du, ich habe den Unterschied zwischen Realität und Spielsound einfach nicht gehört bei diesen Spielen. Und deswegen war meine Erwartung da einfach sehr hoch, dass jetzt einfach jedes PS5-Spiel einen echt geilen Sound hat. Und weil das ein Exklusivtitel war, dachte ich, das haut mich weg. Und der Sound ist nicht gut. Also was heißt, es an sich ist er gut, weil das was da ist und wie das vorgetragen wird, ist cool. Musik ist auch super, es sind auch coole Songs dabei und alles ist alles gut an sich. Aber die Qualität, so diese technische Qualität und wie sich das auf einen 3D-Kopfhörer verteilt, ist irgendwie einfach nicht auf dem Level, wo ich mir das gewünscht hätte, die Abmischung.
Ja, dafür wird der DualSense wie immer schön unterstützt. Du spürst jeden Schritt, du spürst die unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten, die Waffen fühlen sich unterschiedlich an in den Triggern. Also das ist zumindest ein kleiner Vorteil gegenüber der PC-Version.
Ja, man kann eine Granate zünden und sich dann auf das Pad setzen, das ist durchaus ein Erlebnis.
Herzlich willkommen zu Random Encounters.
Ja.
Pam!
Genau.
Oh, was ist passiert? Warum vergisst Colt eigentlich am Anfang, warum fangen wir, also das habe ich nicht so ganz verstanden, vielleicht wird es nachher noch aufgeklärt, weil wir halt eben auch neu ins Spiel kommen, aber warum Colt dann auf einmal nichts mehr vergisst, und es kann ja nicht der erste Loop sein, wo das Spiel dann losgeht. Also das ist natürlich immer so ein typisches Zeitschleifenproblem.
Du, das Ding ist, das spielt ja auf einer Insel, ich musste auch sehr an Lost denken und hast du mal versucht, Lost logisch zu erklären?
Bitte nicht.
Ja, siehst du? Und also ich würde einfach mit der Weg ist das Ziel. Und ich weiß nicht, also wir wissen nicht, ob die Auflösung jetzt voll scheiße am Ende ist, kann ja auch sein. Aber das macht bis dahin total Spaß. Und so würde ich das auch bei Lost, also gut, ich war jetzt nicht jede Staffel toll, aber sagen wir mal, die ersten beiden Staffeln waren super. Und man kann sich übers Ende ärgern, man kann aber auch, man darf nicht vergessen, dass man auf dem Weg einfach sehr viel Spaß hat. Und der Weg macht bei Deathloop einfach super Spaß.
Definitiv.
Ja, super Ding.
Must play.
Finde ich, überraschenderweise bin ich total super Dingens. Ich bin nicht neugierig, muss ich auch in die deutsche Version reinkommen.
Oh Gott.
Einfach nur mitreden zu können. Meine Konsole ist auf Englisch eingestellt, deswegen weiß ich das nicht. Es ist, sag mal, nochmal abschließend, ne? Manu, wir reden ja nicht so oft gemeinsam hier in diesem Cast. Ist das ein verrückter Spieleherbst oder was?
Es ist irre, oder? Also diese leichte Verzögerung, die wir jetzt durch die Pandemie hatten, die ballt sich jetzt in den Releases. Also ich finde es bisher insgesamt schon ein sehr, sehr gutes Spielejahr. Wir hatten so Knaller wie Returnal, jetzt Deathloop, Ratchet & Clank. Also die glücklichen Menschen, die wie wir jetzt eine PS5 haben, da kann man sich wirklich nicht mehr beschweren, also, dass es zu wenig Spiele gäbe. Aber auch außerhalb, also auch für die Switch ballert es ja ein Spiel nach dem anderen raus. Mein Pile of Shame war, glaube ich, noch nie so groß. Ungelogen. Durch diese ganzen Remarks und Remakes und Remasters und so, die jetzt auch kommen. Allein heute irgendwie kamen zwei legendäre Spiele, die ich jetzt auch nachholen möchte. Diablo 2 zum Beispiel will ich nochmal spielen. Oder eben auch Death Stranding kam jetzt und so weiter. Unfassbar. Also man könnte sich einschließen und bis Dezember durchspielen und hätte immer noch nicht alles abgearbeitet.
Ja, also ich vor allen Dingen auch so Brocken. Also Lost Judgment kam jetzt. Das ist, kann ich schon sagen. Und dann Tales of Arise kam, was ich auch sagen kann. Und das sind schon zwei Spiele, mit denen kann ich theoretisch bis nächstes Jahr weiterspielen. Und dann sind ganz viele Indie. Sable ist heute rausgekommen. Ja. Da haben wir beide sehr, sehr lange drauf gewartet und so. Und das ist unglaublich. Also ich finde gerade, man kann sich für, wer jetzt sagt, mir ist langweilig, weil es nichts zu spielen gibt, dem würde ich gerne mal eine klatschen. Einfach so,
Klatsch. Hat ja keine Konsequenzen. Wir wachen ja morgen wieder auf und müssen wieder
Podcasten. Das heißt ja auch im Spiel heißt es ja Slap, ne? Ich musste immer an den Slap, ich dachte, es wird mit P geschrieben. Es wird, aber das muss ich immer an den Slap denken. Aber ja, es ist total krass. Und ich finde, und dann so Überraschungshits. Also für mich war das jetzt ein Überraschungshit. Da haben ja voll viele Leute drauf gewartet. Aber für mich war das halt irgendwie so, oh, what the fuck? Also es ist krass. Und es ist ja auch nicht mal das einzige Zeichen. Also ich habe auch viele Sachen, wollte ich auch nochmal erwähnen. Ich habe vorhin The Forgotten City erwähnt. Mhm. Das ist auch so ein voll geiles Zeitloop-Adventure, wo ich
im Römer-Setting, gell? So auf der Skyrim-Basis, war mal eine Mod, will ich auch gerne spielen. Ja.
Das ist großartig, ich habe damit angefangen. Es, wenn jetzt Deathloop nicht gekommen wäre, hätte ich das weiter zu Ende gespielt, aber das spiele ich auf jeden Fall noch zu Ende. Das ist sehr dialoglastig, komplett das Gegenteil von Deathloop, wo man in Deathloop die Probleme mit Gewalt löst, löst man in Forgotten City die Probleme mit viel Reden. Und man muss ein bisschen über die Grafik hinwegkommen, weil das wirklich sehr starre Gesichter sind und so, aber die Story ist so gut und die Dialoge sind so fantastisch geschrieben. Man sitzt da und denkt, Alter. Und das ist unglaublich.
Dann weiß ich ja schon, über was wir als nächstes podcasten demnächst.
Ja, ja. Und dann, Life is Strange 3 habt ihr jetzt gehabt, ne? Das kam ja auch jetzt raus.
Auch richtig schön.
Ja. What the hell? Ich weiß gar nicht.
What the Herbst, sage ich dann
nur. What the Herbst, ja. Ja, also, und wenn ihr mehr von diesem ganzen Zeug hören wollt, ne? Also wenn ihr sagt, oh, ja, das, also ich würde ganz gerne hören, wie Manu und Micha sich freuen über diese ganzen Spiele im Herbst, dann seid uns doch gewogen. Wir haben eine Patreon-Kampagne. Für die uns hier zum ersten Mal hören. Und damit dieser unabhängige Journalismus auch weiter funktionieren kann, der ist nicht gesponsert und der ist nicht, wir nehmen uns auch Zeit für die Spiele und zu Deathloop werden wir uns dann auch nochmal ein zweites Mal hinsetzen und die Story nochmal genauer sprechen und so. Also, ne, wenn ihr sowas gerne hören würdet, dann würden wir uns sehr über eure Unterstützung bei Patreon freuen.
Genau, patreon.com/insertmoin oder wenn ihr Bankeinzug nutzen wollt, dann steadyhq.com/insertmoin. Und heute ist ja Sonntag, heute Nacht um 0 Uhr verlose ich noch die Tales of Arise Collectors Edition. Die hat uns nämlich freundlicherweise Bandai Namco zur Verfügung gestellt für unser großes Gewinnspiel hin zur 3000. Folge. Also wenn ihr sehr pünktlich dran seid und ihr werdet noch Patreon oder Steady Supporter in, dann landet ihr noch im Lostopf für Tales of Arise. Die ist rund 200 Euro wert, diese Collection, und ist auch schon ausverkauft. Also ein cooles Ding auf jeden Fall. Wenn ihr uns nach dem Sonntag hört, auch kein Problem. Wir verlosen nächste Woche ein Podcast-Mikrofon von Epos. Also auch so um die 200 Euro wert. Richtig cooles Ding. Kann man natürlich auch wunderbar zum Streamen nehmen oder für Zoom im Homeoffice benutzen. Von Epos auch zur Verfügung gestellt. Von daher lohnt sich tatsächlich auch, da in den Lostopf zu rutschen, indem ihr uns supportet und euch ein Abo klickt und dann natürlich 20 Folgen Podcast im Monat dafür bekommt.
Ja, ja, weil das feiern wir. Wir feiern, dass wir jetzt auf die 3000 Folgen
3000 Jahre.
Also, Jahre, ja. Jahrzehnte. Dass wir auf die 3000. Folge zugehen. Wir nennen das Road to 3K. Sehr stolz darauf, dass wir es so weit geschafft haben. Und das wollen wir natürlich feiern. Deswegen verlosen wir jede Woche so ein Ding. Und wirklich, Tales of Arise, also ich kann schon mal sagen, ich habe schon reingespielt, wirklich echt cooles JRPG, lohnt sich total. Hat mich auch wieder überrascht, weil ich bei Tales eher so immer dachte, das wäre so eine Rollenspielreihe, die eher so Massenware ist. Aber es ist ein wirklich gutes Spiel. Und diese Edition, Junge, also das ist ja mal die Figur, die dabei ist. Da ist ein Husbando dabei und eine Waifu, die beide so posieren. Anime-Fans müsst das Ding haben. Sieht cool aus. Ja, es gibt keinen Weg dran vorbei. Und wer, wenn nicht, wenn das eure erste Anime-Figur ist, auch nicht schlimm. Dann wollen wir aber einen Fotobeweis haben.
Ja, genau. Bitte im Regal dann fotografieren. Ja.
Genau. Nee, es ist eine wirklich schöne Figur und es ist auch ein gutes Spiel. Und ich glaube, Soundtrack oder Artbook ist, glaube ich, auch dabei. Ne? Ich glaube, da sind ja noch so ein paar Extras.
Genau. Ihr könnt auf insertmoin.de, da sind die Teilnahmebedingungen nochmal und da sind auch alle Preise nochmal gelistet, die es dann immer aktuell gibt. Also wer da nochmal genauer Bescheid wissen möchte, surft auf unsere Website.
Und Mikrofon solltet ihr jeder haben. Also wenn ihr damit nicht selber podcastet, dann lohnt es sich damit auch, ich weiß nicht.
Ja, spätestens, wenn man dann mal hier im Podcast auf einmal eingeladen wird.
Das sollten wir eigentlich mitverlosen, ne? Also wer das Podcast
Mikro stimmt, mit dem Mikro gibt's einen Podcast-Auftritt. Man muss dann ein Spiel spielen, ja.
Nee. Der Gast bringt dann halt einfach das Thema mit und wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen.
Oder so.
Das können
wir machen. Ja. Das machen wir, ja.
Ja, wehe, dann kommt so ein Jetzt habe ich halt schon die ganzen Anime, so ein 200-Stunden-Brecher.
Du musst dann Minecraft podcasten.
Oh Gott!
Okay. Ihr könnt es euch dann aussuchen. Das gibt's nächste Woche und dann sag ich euch noch ein restliches schönes Restwochenende. Wir hören uns am Montag wieder, wenn ihr uns unterstützt. Vielen lieben Dank, Micha. Ich sag tschüss.
Alles Peng. Klar. Bis dann. Peng! Oh, auf Stopp muss ich natürlich drücken. Wo ist der Mauszeiger? Wo ist der Mauszeiger? Hier ist der Mauszeiger.